Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Vorweg ein paar Bemerkungen. Bin ich hinten zu verstehen? Ich habe ein paar Bücher von mir mitgebracht, die liegen da vorne. Studierende können die verbilligt erwerben. Da vorne sitzt jemand, der die Preise sagen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe hier mal ein paar Seiten angeschrieben. Die erste, das ist meine E-Mail, da kann man mit mir auch nach den Veranstaltungen und nach den Diskussionen, die hier weiterlaufen sind, noch weiter diskutieren. Ich nehme das ziemlich ernst, diese Seite, also da kann man sich darauf verlassen, dass ich mich darauf beziehe. Das zweite ist meine Homepage, da finden sich ein paar Seiten mit kleineren Texten zu allem möglichen Zeug, also nichts, was in Buchform publiziert worden ist. Das kann man sich angucken, das kann man verwenden. Ich habe da kein Problem mit Copyright, das kann jeder, wie er möchte, verwenden. Das dritte ist eine Seite, die haben wir in Bremen gemacht, auf der inzwischen eine Fülle von Vorträgen so aus diesem Spektrum gesammelt sind, zum Teil aktuelle, zum Teil sehr prinzipielle. Es ist sehr empfehlenswert, da mal reinzugucken. Es sind inzwischen, glaube ich, ein paar hundert Vorträge drauf. Und das dritte ist die Seite vom Gegenstandpunkt meiner, wie sagt man, Leib- und Magenzeitschrift. Dann habe ich noch eine Vorbemerkung, eine persönliche Vorbemerkung. Im Jahre 1967 habe ich hier in Erlangen angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren. Im Jahre 1969 habe ich angefangen, hier in dieser Universität Erziehungswissenschaften zu lehren. Da war ich Assistent. Und im Jahre 2013 komme ich jetzt her und sage, das war alles Mist. Das ist Vergangenheitsbewältigung. Jetzt lege ich los. Die Behauptung, die im Titel des Vortrages steht, ist heftig, das weiß ich. Dass sie überflüssig ist, ist eine heftige Aussage. Immerhin gibt es die Erziehungswissenschaft in der heutigen Form seit mindestens einem halben Jahrhundert. Reichen ihre Grundlagen bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts der sogenannten Reformbewegung, Reformpädagogik. Gibt es die Erziehungswissenschaft heute, so wie sie gelehrt wird, als ausdifferenziertes System von Einzeldisziplinen, als allgemeine Pädagogik, als Schulpädagogik, als pädagogische Psychologie, pädagogische Soziologie, Anthropologie, Diagnostik, Didaktik und neuerdings sogar Neurodidaktik. Da gibt es Lerntheorien und Begabungstheorien, Sozialisationstheorien und Motivationstheorien und so weiter. Und dies alles existiert auch noch pluralistisch durchgefächert, je nach Ansatz, Schule und Methode. Die Literatur dazu füllt ganze Bibliotheken und jeder Lehramtsstudent muss Teile dieser Erziehungswissenschaft je nach Vorliebe des Professors büffeln. Den Erziehungswissenschaftlern verschafft die Pädagogik Lehrstühle, ich hatte so einen, damit ein ordentliches Auskommen, stimmt auch, gesellschaftliches Ansehen kommt immer darauf an und die Reputation, die Tätigkeit des Erziehens und Lehrens allererst wissenschaftlich zu begründen. All das, behaupte ich, erstens ist weitgehend überflüssig, also für Lehr- und Erziehungstätigkeit nicht notwendig. Dabei ist dies nicht als Plädoyer für den Standpunkt zu verstehen, mit dem der Absolvent des Lehramtsstudiums im Referendariat von den dortigen Praktikern regelmäßig begrüßt wird. Da heißt es, das weiß man, vergessen Sie erst einmal alles, was Sie im Studium gelernt haben. Das ist nicht mein Standpunkt, ich plädiere nicht dafür, bei Eintritt in die Praxis vom theoretisch Gelernten Abschied zu nehmen. Es ist nicht ein Theorie-Praxis-Problem, was ich hier aufwerfen will. Vielmehr geht es mir darum, am Gehalt von erziehungswissenschaftlichen Urteilen exemplarisch nachzuweisen, dass sie sich durch theoretische Fehler auszeichnen, die nicht zufällig sind, sondern darauf verweisen, dass Erziehungswissenschaft ein anderes Anliegen verfolgt, als sich der allgemeinen Natur von Unterricht, Lernen, Lehren, Erziehen, Erklären zuzuwenden. als Lehren zuzuwenden, um die Praxis des Lehrens, des Lernens, wissenschaftlich fundiert in Angriff zu nehmen. Welches dieses andere Anliegen ist, wird sich im Laufe der Beweisführung herausstellen. Ich muss aber mein Urteil von der Überflüssigkeit der Erziehungswissenschaft in einer Hinsicht zugleich relativieren. Sie ist eigentlich überflüssig. Und das Eigentliche ergibt sich aus dem Befund, dass sie offenbar als theoretische Grundlage für die Ausübung des Lehr- und Erziehungsberufs hierzulande von den staatlichen Veranstaltern von Schule- und Lehrerausbildung für sehr notwendig erachtet wird. Sie ist eben Prüfungsstoff, verpflichtender Prüfungsstoff und gilt als eine der unabdingbaren theoretischen Voraussetzungen für die Ausübung des Lehrerberufs. Es ist also zweitens zugleich zu klären, welche Funktion diese, wie ich erstmal nur behauptet habe, falschen Urteile über Lehren, Lernen, Schule, mit denen diese Wissenschaft angehende Lehrer in die Schule entlässt, für die Arbeit des Lehrers haben. Eines steht dabei von vornherein fest. Wenn der erste Befund, den ich behauptet habe, zutrifft, die Urteile dieser Wissenschaft ihren Gegenstand falsch erklären, dann wird die Klärung der Funktion dieser Erziehungswissenschaft, dieser Pädagogik, gleichfalls kaum erfreuliche Resultate bringen. Pädagogik. Was ist Pädagogik? Pädagogik versteht sich als Wissenschaft von der Erziehung, Wissenschaft unterstrichen. Sie ist also weder Beschreibung noch Gebrauchsanweisung. Sie fällt als Wissenschaft damit unter geordnete gedankliche Bemühungen, Natur- und Gesellschaftsphänomene zu erklären. Und Wissenschaft, das müsste dann auch für die Erziehungswissenschaft gelten, braucht es, wenn sich die dem Menschen und seinen Interessen gegenüberstehende Welt nicht von sich aus erschließt, sondern wenn sie den Menschen fremd, unbekannt gegenübersteht und sich darin als Schranke der Verfolgung seiner Interessen erweist. Am klarsten offenbart sich dies in den Wissenschaften, die sich mit Natur befassen, allen Naturwissenschaften. Erst die Ermittlung von Gesetzmäßigkeiten natürlicher Phänomene erlaubt es, Natur, alle natürlichen Phänomene gemäß ihrer inneren Logik sachgemäß für menschliche Interessen einzusetzen. Einmal in ihrer inneren Natur begriffen, ist es möglich, sie sich zunutze zu machen, das heißt, ihren Erscheinungen nicht länger hilflos gegenüberzustehen oder ihnen gar ausgesetzt zu sein, sondern sich mittels Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnis über die Gesetzmäßigkeiten von Natureigenschaften sich diese untertan zu machen. Voraussetzung dieser Wissenschaft und ihrer nützlichen Anwendung ist, dass alle Erkenntnisse stimmen müssen, dass sie richtig sein müssen. Das heißt, dass sie den Zusammenhang einzelner Phänomene sachlogisch korrekt ermitteln müssen. Dass dies bei angewandter Naturwissenschaft der Fall ist, bei angewandter, davon geht heute jedermann wie selbstverständlich aus, wie genauso, wenn er am Morgen den Lichthalter betätigt, erwartet, dass das Licht angeht und nicht etwa, dass das Haus in sich zusammenfällt. Wenn er seinen PC einschaltet, sich in das Auto oder die Straßenbahn setzt und auch keine Bedenken hat, dass architektonisch durchkonstruierte Büro im Hochhaus per Fahrstuhl oder Treppe zu betreten. Was aber ist der Gegenstand? Erziehung, dem die Erziehungswissenschaft sich widmet. Ist er, wie die vom Menschen vorgefundene Natur, eine ihm fremde, unbekannte Sache, handelt es sich beim Erziehen, Lehren, Lernen, Unterrichten, ich fasse die Sachen jetzt mal zusammen, alle Differenzen, die in Erziehungswissenschaften aufgemacht sind, interessieren mich erstmal nicht. Handelt es sich dabei um Phänomene wie Regen oder Sonne, wie Schwerkraft oder Fließgeschwindigkeit von Ebbe und Flut, also um Phänomene, hinter deren Geheimnis der Mensch erst noch wissenschaftlich kommen musste, um sie sich nutzbar zu machen? All das trifft auf Erziehung und Lehre nicht zu. Diese Formen der geistigen Einwirkung auf Menschen, auf Junge zumal, ist, ich sag's mal ein bisschen schnodderig, selbst das Werk von Menschen, also nicht von Natur vorgegeben, gesellschaftliches Werk. Menschen planen Erziehung und Unterricht, sie organisieren Mittel und Instrumente dafür, kennen sich also darin aus, prüfen die Resultate und setzen in allem, was sie den Heranwachsenden vermitteln wollen, zudem auf dessen mehr oder weniger entwickelten Verstand. Und jeder, auch wahrscheinlich jeder hier im Saal, der außerhalb der hiesigen Regelschule, ich bewege mich zunächst mal außerhalb, der außerhalb der hiesigen Regelschule, etwa in der Familie oder im Freundeskreis, zum Beispiel der Forderung eines Kindes nachkommt, man möge ihm doch das Lesen oder Schreiben beibringen, oder ihm dieses schmackhaft gemacht hat, weiß um diese Gesellschaftlichkeit von Erziehung. Er ist mit ihrer, ich nenne das mal so, Elementarform, mit der Elementarform von Erziehung vertraut, und die besteht ganz schlicht in Folgendem. Da äußert sich ein Lernwille, freiwillig oder vielleicht ist er auch initiiert worden, der Interesse an einem bestimmten Lerngegenstand offenbart, der richtet sich an einen Menschen, von mir aus auch an eine verobjektivierte Lernmöglichkeit, an einen Menschen, bei dem der Lernende um die Kenntnis dieses Gegenstandes weiß, den er lernen will, seine Beherrschung vermutet und appelliert an dessen Lehrwillen. Wenn der vorliegt, dieser Lehrwille, und obendrein Zeit zur Verfügung steht, dann geht das Beibringen dieser Kunst des Lesens seinen Gang. Den Zeichen werden Laute zugeordnet und als Buchstabe identifiziert, Zeichen folgen als Wörter gelesen, deren Bedeutung mitgeteilt und schließlich unter Kontrolle des Lehrers das Lesen, also die zusammenfassende Betätigung dieser drei Abstraktionsschritte vom einfachen bis zu schwierigen Texten geübt. Und wenn das Kind dann wirklich bei der Stange bleibt, das heißt im Lernen nicht doch wiederum das Spielen vorziehen möchte, sondern sich der geistigen Konzentration dieser Operationen unterzieht, dann kann das Kind irgendwann lesen. Alles kein Geheimnis. Dieses Beispiel für, ich bleibe mal bei diesem Begriff, finde ich ganz schön, Elementarform des Erziehens und Lehrens, die übrigens auch jeder höheren Unterweisung zugrunde liegt, dieses Beispiel offenbart, dass sie auf dem korrespondierenden Verhältnis von zwei ungleich geistig ausgestatteten, aber aufeinander bezogenen Willen beruht, dem des Lehrenden und dem des Lernenden. Ein Lerninhalt hat und neben ein wenig Material vor allem Zeit braucht, die sich ganz allein nur an den Lernfortschritten des Lernenden orientiert. Wie gesagt, daran ist nichts geheimnisvoll, nichts fremd, fremd wie äußerlich vorgefundene Natur schon gleich nicht. Und keiner dieser Lehrer lehnt so ein kindliches Ansinnen, um meinem Beispiel zu bleiben, mit der Begründung ab, er müsse sich erst per wissenschaftlicher Analyse in den Lehrvorgang vertiefen, um das Vorhaben angehen zu können. Es ist anders, sofern der eine etwas lernen will, der andere es beibringen kann und sich davon überzeugt hat, dass der Lernwille sich auf einen vernünftigen Lerngegenstand konzentriert, also nicht ankommt mit dem Bedürfnis, bringen wir mal bei, wie man eine Bombe baut, geht's los. Und alle Mitteilungen, Fragen und Antworten, alle Veranschaulichen und Kontrollen nehmen dann allein Maß an der Sachlogik des Lerngegenstandes und dem jeweiligen Stand, der schon vom Kind gelernt. Das Unbekannte, was hier festzuhalten ist, befindet sich allein auf Seiten des Lerners, des Lernenden. Er kann noch nicht lernen, weiß aber, dass es andere beherrschen und das will er auch können, zeigt also den Willen, diese seine Unkenntnis mit Hilfe eines kompetenten, willigen Lehrers zu überwinden. Gelehrt wird ohnehin nur das, was bereits bekannt und als vernünftiger Lernstoff ermittelt worden ist und sachlich vom Lehrenden, ganz wichtig, so gut durchdrungen ist, Das Unverständnis beim Lernenden, Fehler und Lücken im Lernprozess des Lernenden, vom Lehrenden sachlogisch aufgedeckt und ausgeräumt werden können. Das ist schon alles. Das ist alles. Und für dieses aufeinanderbezogene, über den Lernstoff vermittelte, komplementär sich ergänzende Willensverhältnis zwischen Lehrendem und Lernenden braucht es keine andere Wissenschaft als diejenige, die über die Sache, die gelehrt werden soll, also über Mathematik, Geologie, Sprachwissenschaft, Biologie, Geschichts- und Wirtschaftswissenschaft etc. Auskunft gibt. Eine Notwendigkeit für eine ganz eigene Wissenschaft von der Erziehung ist weit und breit nicht zu entdecken. Wozu bräuchte es denn auch eine getrennt vom Stoff entwickelte Lern- oder Entwicklungstheorie, wenn doch alle Formen des und alle Fortschritte beim Lernen sich aus der Auseinandersetzung des Lernenden mit dem Stoff ergeben? Wozu eine Motivation, wenn das Kind doch lernen will? Wozu Begabungstheorien, wenn doch hinreichend Zeit da ist, sich dann auch einmal sehr kleinschrittig dem Stoff zuzuwenden, wenn das Kind langsam ist beim Lernen, viel Übung braucht und so weiter? Wozu eine Theorie der Erziehungsziele, wenn doch das Ziel jeder Operation in gar nichts anderem liegt, als in dem Begreifen der Sache, um die es jeweils geht? Wozu schließlich eine Didaktik, die den Lernstoff in eine andere, vielleicht kindgemäße, wie es heißt, Darstellungsform überführt, wenn sich doch die Lernschritte und die dem Sachverständnis zuträglichen Darstellungs- und Veranschaulichungsformen allein aus der Sache selbst ergeben? Wozu braucht es ein Studium der pädagogischen Diagnostik, wenn es aufs Lernen und nicht auf Zensuren ankommt? Mit dieser Konfrontation, bei der ich erstmal nur voraussetze, dass man so ein bisschen weiß, was Begabungstheorie ist, was Entwicklungstheorie ist, was Motivationstheorie ist, alles kommt noch genauer, ist zugleich angedeutet, dass die Darstellung der Elementarform von Lehren und Erziehung nicht nur ganz ohne Erziehungswissenschaft auskommt, sondern überdies weit von dem entfernt ist, was die Regelschule hierzulande wesentlich auszeichnet. Weder war in meinem einfachen, sehr prinzipiellen Beispiel von staatlich verfügter Schulpflicht die Rede, noch von Zensuren und Zeugnissen, weder von Schulklassen, in denen nach guten und schlechten Schülern sortiert wird, noch vom Sitzenbleiben oder Versetzen oder von den verschiedenen Schultypen, die von der Primarstufe über Haupt- und Realschule, bei uns heißen die Oberschulen, bis zum Gymnasium reichen. Weder von Schulstrafen noch von Klassenarbeiten, bei denen, wie man weiß, nicht geschummelt werden darf und so weiter. Das lernwillige Kind in meinem Beispiel ist eben nicht zum Lernen verpflichtet worden. Es ist ihm keine Strafe angedeutet worden, die ihn motivieren soll. Seine Fortschritte werden nicht zensiert. Er ist nicht als guter oder schlechter Schüler eingeordnet. Bei Benutzung von Lernhilfen wird er nicht bestraft, sondern vielleicht sogar bestätigt werden. Und beim Lernen wird es auch nicht mit der Aussicht auf weiterführende Bildungskarriere oder Ausschluss von ihr motiviert. Aber genau so geht es in der Schule, wie sie hier als staatliche Regelschule eingerichtet ist, zu. Das heißt aber, dass die hier stattfindende Erziehung für die der Lehrer, die Lehrer hierzulande ausgebildet werden, einen Zweck verfolgt, der nicht, ich sage es erstmal nur negativ, alles andere kommt später, nicht in der gediegenen Unterweisung des Nachwuchses in Wissensgebieten und Fertigkeiten aufgeht, die zum Begreifen und zur praktischen Beherrschung der Lebenswelt nötig sind. Denn dafür, fürs Begreifen von dem, was diese Gesellschaft und Natur ausmacht, braucht es keine Noten und Zeugnisse, macht die Herstellung von guten und schlechten Schülern keinen Sinn und erst recht nicht eine damit verbundene Ausschließung großer Teile der Jugend von weiterführender Bildung. Erziehung wird also in der Regelschule, in der staatlichen Regelschule, offenbar für Zwecke instrumentiert, die nicht aus diesen Bestimmungen der elementaren Erziehung, ich nenne es mal ruhig der vernünftigen Erziehung, resultieren, sondern, ich sage es mal hart, und das wird sich erweisen, sie um ihre elementare Vernunft bringen. Dabei müssen sich notwendigerweise, das ist jetzt wichtig, alle Bestimmungen, die ich in diesem elementaren Verhältnis genannt habe, natürlich auch in der Regelschule wiederfinden. Als elementar ihnen zugrunde gelegt. Wie soll es doch anders sein, wenn sie doch das ganz Prinzipielle an jedem Lehr- und Lernvorgang darstellen, egal in welcher Schulform organisiert und egal welchen Zwecken dienstbar gemacht. Lernen geht, egal in welcher Schule, in welchem System auch immer, geht nicht ohne willentliche Zuwendung zum Lerngegenstand, auch wenn das Lernen zur Pflicht erklärt wird. Eine sachliche Befassung mit Schulstoff ist auch dann nötig, wenn Schüler vielleicht sich der Sache vor allem wegen Noten zuwenden. Nur, dass die Form, in der es in der Regelschule existiert, offensichtlich diese Elementarform kaum noch kenntlich werden setzt. Sie setzt sich aber auf jeden Fall in ihr durch.